Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul Podcast. Diese Woche geht es um den Sündenfall. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie näher zu Jesus zieht. Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich, euch alle und uns auch heute hier zu begrüßen. Und ich habe hier einige von unseren Mitstreitern, um die Wahrheit jetzt ringen. Das ist der Samuel, das ist der Johannes, der Thomas und der René. Und mein Name ist Bojan Gudina. Und heute haben wir ein schwieriges Thema, nicht so schön auf den ersten Eindruck wie letztes Mal. Und deswegen brauchen wir jetzt auch das Gebet, um Gott um Weisheit zu bitten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort studieren können von Anfang an und dass wir die Grundlagen verstehen, um zu verstehen, in was für eine Welt wir leben. Und heute werden wir den Sündenfall besprechen, was die große Tragödie ist für unsere Welt. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, die wichtigen Details zu besprechen, die Fragen, die aufkommen und auch die wichtigen Botschaften, die du uns dadurch geben möchtest, dass wir sie richtig verstehen und einordnen können, damit wir die Größe des Evangeliums verstehen. So danken wir dir, dass du bei uns sein wirst. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
So, letzte Woche haben wir eine wunderschöne Lektion von der Schöpfung und wie alles begann, wie sich Gott vorgestellt hat. Und jetzt kommt schon in der Überschrift der Sündenfall. Das ist ja gar nicht so ein Wort, finde ich ja gar nicht so explizit in der Bibel. Wieso sagen wir denn Sündenfall? Wieso nutzen wir dieses Wort? Von wo kommt das überhaupt her, Sündenfall? Was für Konnotationen sind da drin?
Dann haben wir das Wort Fallen drin. Man fällt von etwas Höherem, auf den Boden zum Beispiel oder auf eine niedrigere Stufe. Und das Ganze passiert durch die Sünde. Ich finde, es ist, auch wenn noch kein biblischer Ausdruck, einer, der sehr schön beschreibt, was los ist. Es kam zur Sünde und damit zum Fallen weg von Gott, auch weg von dem hohen idealen Stand und der Umgebung, die wir damals im Paradies hatten.
Beides ist eigentlich negativ von der Konnotation. Die Sünde ist schlecht und von einer höheren Stufe auf eine niedrige hinuntergestuft zu werden, ist auch schlecht. Also negativer geht es gar nicht mehr, wenn man so will.
Ja. Ich denke, Sündenfall. Wir haben auch andere Wörter, die mit Fall enden, Beifall, Vorfall. Da ist ja etwas, was, also jetzt gerade beim Beifall, das passiert dann halt bei allen so. Und ich denke mal, beim Sündenfall ist ja auch so, wie so ein Regen. Kommt er auf alle rund und die Sünde ist da und muss jetzt irgendwie wieder weg.
Also es schwingt auch mit, das ist so die Urkatastrophe fast schon. Ja. Es war alles sehr, sehr gut und plötzlich Katastrophe.
Also es ist eine logische Konsequenz, dieses Wort. Wir haben ja was Ähnliches auch bei Luzifer in Jesaja 14, ne? Wie bist du gefallen vom Himmel und so weiter. Also auch diese ähnliche Konzepte. Und tatsächlich haben wir dann auf einmal in der Bibel das Oben und Unten, jetzt nicht nur räumlich gedacht, sondern tatsächlich von der Sünde her, ne? Dass wir diese Position verloren haben. Ja, und jetzt werden weitere Bilder uns gegeben, aber Realitäten natürlich, in die dann auch Symbole eingebaut werden. Zum Beispiel jetzt vom Sonntag geht es dann gleich zur Schlange. Ja? Die Schlange. Was wissen wir, wie war der Ursprung der Schlange, überhaupt dieses Bildes in der Bibel? Wieso Schlange? Oder was können wir biblisch sagen zu diesem Tier?
Das Erste, was wir hören, ist, dass es das listigste Tier gewesen ist. Listig, auch wie wir das heute noch kennen, im verschlagenen, im negativ cleveren Sinne, nicht einfach nur intelligent, sondern man weiß es zu etwas Bösem zu nutzen. Das ist die Beschreibung, die wir als Erstes dort haben. Die weitere Karriere der Schlange ist natürlich von diesem Vorfall geprägt. Jetzt muss es auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, ist ein Tier, das man verabscheut. Was wir sonst in der Bibel dazu haben, ist irgendwie immer mit diesem Vorfall verbunden. Es ist immer etwas Negatives. Es gibt keine positive Schlange in der Bibel, außer zur Zeit von Mose, die Bronzeschlange, die erhoben wird. Aber vorher waren es genau diese Schlangen, die die Israeliten gebissen und damit getötet haben. Also Schlange ist in der Bibel etwas, das von Anfang an bis zum Ende Satan, die Schlange, wo es in der Offenbarung nochmal erwähnt wird, was Negatives ist.
Aber zuerst sagst du ja, war sie, hat nicht auf den Bauch gekrochen, zumindest wissen wir, ja?
Ja, das muss eine andere Körperform gewesen sein, eine andere Gestalt.
Bauchkriechen ist bestimmt nicht so eine tolle Beschreibung, ne? Wie das Gewürm, sagt die Bibel irgendwo, was da kriecht. Ne? Mhm. Das klingt nicht so gut wie Fliegen zum Beispiel. Ne? Was wissen wir noch, auch mit späteren Texten der Bibel, die natürlich zurückgreifen? Was fällt euch da noch ein?
Die Bibel macht kein Geheimnis daraus, wer dahinter steckt. Ja, also die alte Schlange ist ganz klar Satan, der hier offensichtlich auch Zugang hat zu dem Garten und dann auch Zugang hat zu dem Menschen. Und der Mensch oder Eva jetzt hier auch Zugang zu dem Baum sucht, wie auch immer. Und dann ein Dialog entsteht.
Also die Schlange wurde zum Medium in ihrer vorigen Gestalt Satans und bekommt dadurch eine sehr negative Bedeutung.
Ich meine, es ist ja interessant, dass Satan nicht als Satan hier auftritt, sondern sich eben einer anderen äußeren Form bedient. Wenn Jesus dann in der Wüste versucht wird, kommt er auch als Engel des Lichts. Und Jesus soll den Eindruck haben, es ist ein gottgesandter Engel. Also Satan versteckt sich und verstellt sich immer. Und das ist schon von Anfang an in der ersten Geschichte, wo er auftaucht, genauso.
Was wir noch erfahren, nicht aus der Bibel selbst heraus, aber aus dem Schrifttum Ellen Weitzinn, wie alles begann, da beschreibt sie, ist die Schlange nicht nur klug gewesen, sondern auch sehr, sehr schön. Satan hat sich ein sehr schönes Tier ausgesucht, das aufrecht gehen konnte, Beine hatte, sogar Flügel und geflogen ist, das, wenn sie geflogen ist, aussah wie glänzendes Gold. Und dann ist sie jetzt an diesem Baum, der auch wunderschön aussah, und spricht dann sogar, eine sprechende Schlange. Das war auch damals nicht üblich. Satan hat sie benutzt und hat es damit auch möglich gemacht. Und so ist Eva konfrontiert worden von einem Tier, das wunderschön ist, das über Eigenschaften verfügt, das die Fähigkeiten von Tieren übersteigt und sie damit einfach irgendwie überrumpelt hat.
Heute ist die Schlange eher ein unheimliches Tier. Also ich kann mich erinnern, wie ich Theologiestudent war, gab es einen Kollegen, der auch Theologiestudent war, der hatte eine riesige Schlange im Zimmer, in einem Terrarium, aber immerhin. Nicht? Und die hat er dann rausgenommen und alle, die wollten, durften sie so kurz berühren, aber ich habe darauf verzichtet, muss ich gestehen. Ja? Aber offensichtlich war die Schlange damals, vor dem Sündenfall, irgendwie ein anderes Wesen. Attraktiv, schön, glänzend und alles andere als irgendwie unheimlich.
Das heißt, das war ein reales Wesen, harmloses, wunderschönes, vielleicht auch intelligentes, das gerade Satan missbraucht hat und das seitdem ein negatives Symbol wird. Jetzt haben wir auch gesagt, über die Prophetin Schwester White wird noch ein paar Details, wie schön sie war und so beschrieben. Wir haben in der Bibel auch noch einige Bilder, in Jesaja und so weiter. Wie ist es denn in den anderen Religionen? Ja, der Lektionsschreiber schreibt hier auch, dass sie durchgängig negative Bedeutung hat.
Wir haben ja auch andere sehr alte Berichte von einer Art Sündenfall, wo auch von einem Baum die Rede ist und wo es dann mit einem Drachen zu tun haben. Also diese alte Mythologie von Drachen, also etwas, was schlangenartig aussieht, aber viel größer, was Flügel hat, was Beine hat, aufrecht stehen kann, das haben wir in verschiedenen Kulturen und es geht immer in diese sehr frühe Zeit zurück. Man darf wohl davon ausgehen, dass das auf dem beruht, was wir auch hier vorfinden, dass man da einfach noch weiß, dass die Schlange damals anders, ein richtig mächtiges, majestätisches Wesen gewesen ist.
Und trotzdem ist sie auch irgendwo ein bisschen ambivalent. Wenn ich jetzt an Medizin, Apotheke oder so denke, da habe ich auch oft dieses Schlangensymbol, aber eigentlich in einer positiven Darstellung. Und Jesus selbst im Gespräch mit Nikodemus sagt auch, so wie damals der Mose die Schlange erhöht hat, so wird der Menschensohn erhöht werden. Also da ist die Schlange sogar Symbol für Jesus selbst. Und da müssen wir also aufpassen. Ich würde sagen, grundsätzlich ist die Schlange ein schlechtes, böses Symbol in der Bibel, aber es gibt auch Ausnahmen. So wie der Löwe. Nicht? Satan ist ein brüllender Löwe und Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Also wir müssen aufpassen, ein Symbol kann unterschiedlich verwendet werden im selben Bibelbuch. Mhm. Und bei der Schlange ist die Konnotation grundsätzlich negativ, aber es gibt eine Ausnahme, nämlich die Geschichte von der ehernen Schlange und von Mose.
Mhm. Haben jetzt so spontan der Gemeinde, ob Gott ein bisschen die Schlange dadurch rehabilitiert, aber wahrscheinlich hat er tiefere Gründe. Also die Schlange als Tier harmloses, das ja nicht schuld war, als Medium.
Und gerade bei der Sache, denke ich, da geht es ja um ein Vorausschauen auf Jesus Christus. Wenn wir zu ihm, der am Kreuz erhöht wurde, aufschauen, werden wir gerettet, so wie damals die Israeliten, die zu der Schlange aufgeschaut haben. Und wir sehen ja, dass Paulus später dann beschreibt im Galaterbrief, dass Christus für uns zur Sünde gemacht worden ist. Also wurde dort erhöht, wird damit zu unserer Sünde, weil er die Sünde von uns getragen hat. Wir schauen auf im Glauben zu ihm und werden gerettet. Also selbst dort haben wir die Schlange, die für die Sünde steht, für das Böse steht. Aber Christus, der sich so erniedrigt hat, wenn man so will, um im Bild zu bleiben, zur Schlange zu werden, ist zu einem Menschen geworden, hat die Sünde der Menschheit auf sich genommen.
Ja. Es ist auch interessant, dass die Ägypter auch das Symbol mehrfach benutzen. Einmal so diese, in Hieroglyphen so diese typische Schlangengestalt als negativer Gott, ein böser Gott. Ne? Und einmal so wie diese Kobra, was auch Tutanchamun-Maske und vielerorts als positiv, der uns schützt. Ne? Also interessant, wie die Ägypter das wieder genommen haben oder Pergamon statt wie die Schlange angebetet wurde und solche Sachen. Also interessant, aber überwiegend müssen wir schon sagen, natürlich in der Bibel bis zur Offenbarung nimmt sie eine negative Position, auch wenn sie nicht schuld ist, aber als Bild. Und faktisch, die meisten Menschen sterben von Moskitos und Malaria und so, aber vielleicht, ich glaube, an zweiter, dritter Stelle sind die Schlangen. Die meiste Angst haben aber die Menschen wahrscheinlich von Schlangen und auch ich als Kind. Das heißt, Gott hat sie wirklich so werden lassen, dass viele Menschen vor Schlangen Angst haben. Das ist eine Ausnahme, was du erzählt hast, dass jemand eine Schlange hat. Aber Schlange irgendwie, ja, bis heute soll sie uns Furcht einflößen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Begegnung mit einer Schlange hattet, also so in der Natur. Ich habe vor einigen Jahren also mehrere Begegnungen gehabt und wie sie mich anschaut. Also das ist schon ein intelligentes Wesen irgendwo, ja, wie sie versucht, sich nicht bemerkbar zu machen, ja, und wie vorsichtig sie ist, ja, also manches kann man so auch in der Natur sehen, ja, was vielleicht Gott so zugelassen hat nach dem Sündenfall, um uns zu warnen, ja, und dieses Bild soll uns auch ein bisschen erschrecken, ja, und nicht nur, das Schöne werden wir wahrscheinlich dann im Paradies vielleicht wieder sehen, wie Schwester White es beschreibt. Die Texte, für die es nicht wissen, also wo es gedeutet wird, in Offenbarung 12, 7 bis 9, auch in 2. Korinther 11 steht etwas und viele andere Texte in Jesaja, in Psalmen mit diesen Bildern Schlange oder auch manchmal Ungeheuer ist auch ein Wort, das hier eine Rolle spielt. Ja, was ist jetzt passiert? Gehen wir jetzt zu dieser verbotenen Frucht, beziehungsweise Satan hat dieses Tier genutzt, um etwas zu tun. Ja? Und wir sehen da, oder wenn ich euch fragen würde, wenn man jemand fragen würde, was ist die erste Lüge in dieser Welt? Was würdet ihr als Christen antworten? Ja, das ist auch interessant vom Inhalt. Die erste Lüge, die gegeben wurde.
Ja, da wäre ich hier in 1. Mose 3, Vers 4. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Gerne. Vorher wird zwar schon so ein bisschen Zweifel gesät, aber die erste wirklich knallharte Lüge ist, Gott sagt euch das, ich sage euch das Gegenteil. Gerne. Ihr werdet nicht sterben.
Aber knallhart. Ja. Genau, und jetzt lass uns diesen Satz ein bisschen anschauen, der ist wirklich interessant, auch was sich daraus alles entwickelt hat. Warum ist das so satanisch, was Satan hier getan hat, so tief in der Wurzel, so böse? Von eurem Empfinden her, von den Bibeltexten, keineswegs werdet ihr sterben. Was birgt sich da alles drin?
Ja, ich denke, es fängt ja schon viel früher da im Vers 1 an, dass eben hier die Frage aufgeworfen wird von der Schlange oder von Satan. Hat Gott das wirklich so gesagt? Das heißt, das ist Vorbereitung für die eklatante Lüge, die dann später noch kommt. Das heißt, am Anfang wird Unsicherheit geschürt und dann wird der Zweifel gesät und irgendwann kommt die blanke Lüge sozusagen. Das steigert sich für mich. Und wenn wir so einen Bibelbericht da vor Augen haben, dann ist das natürlich immer die Kurzfassung dessen, was wirklich passiert ist. In Wirklichkeit war das Gespräch vielleicht einige Minuten lang oder länger jedenfalls als diese wenigen Worte, die die Bibel berichtet.
Mhm. Also mit sehr gut durchdachter Vorbereitung begann diese Täuschung, diese erste Lüge.
Für mich klingt es auch so ein bisschen fast schon wie eine Werbestrategie. Ja, ein Produkt an den Mann oder an die Frau bringen, die sie eigentlich nicht wirklich braucht, aber trotzdem irgendwo Neugier wecken und am Ende das Verlangen wecken, da, das brauche ich jetzt unbedingt. Ja. Wenn ich das nicht habe, dann geht mir was verloren. Und so beginnt das Ganze ja. Die Schlange beginnt den Dialog, interessanterweise. Ja, die Eva ist zwar dort in der Nähe, aber die Schlange, also Satan beginnt den Dialog. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und schon ist der Zweifel da. Und Eva steht so dazwischen. Ja, Gott hat das gesagt, die Schlange sagt jetzt das. Das Vertrauen wird herausgefordert. Wem vertraue ich jetzt mehr? Vertraue ich dem Wort Gottes? Vertraue ich dem Wort der Schlange? Am Ende gewinnt leider die Schlange. Mhm.
Es wird ja auch hier viel... Also Satan spielt ja schon mit der Wahrheit so ein bisschen. Es ist... Ja, er kann gut jonglieren damit und die Lüge gut hineinpacken in ein Kostüm und eben dieses, damit ihr nicht sterbt oder ihr werdet durchaus nicht sterben, da steht ja im krassen Gegensatz zu dem, was in 2,17 gesagt wird, wo es heißt, du musst auf jeden Fall sterben. Da haben wir im Hebräischen ja nicht nur eine Imperfektform, ihr sollt sterben oder du wirst sterben, sondern da steht ja wirklich, gewiss sollst du sterben. Ganz gewiss, auf jeden Fall. Und er geht das ganz klar an und sagt, ihr werdet durchaus nicht sterben. Also geht er auch, setzt auch eine Schippe drauf, aber in die komplett entgegengesetzte Richtung. Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr euch mal gefragt habt, da kann man auch die drei großen Reden Satans bei Jesus, Versuchung, Hiob und hier, die wir aus, auch wenn sie kurz sind, aber doch ausführliche Reden. Was macht die Schlange oder Satan hier unterschwellig, ohne es auszusprechen, in Bezug auf das Bild Gottes? Wie stellt er Gott implizit, also inbegriffen, also ohne es auszusprechen, wie stellt er Gott dar, der Eva? Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt, dieses Manipulationsunterschwell. Man spricht es nicht aus, aber manipuliert. Macht ein bestimmtes Gottesbild. Wie ist denn das Gottesbild zu verstehen?
Ja, hat Gott wirklich gesagt, das ist eine Frage. Und mit einer Frage kannst du alles Mögliche verpacken. Du kannst eine Wissensfrage stellen, schlicht und einfach, ich bin da mit dem Auto unterwegs, ich weiß nicht, wo die Person wohnt, zu der ich möchte, und ich frage jemanden. Dann ist es eine ganz neutrale Wissensfrage. Aber hier ist es ja eine manipulative Frage und es ist eine andere Art von Frage. Wenn er jetzt sagt, hat Gott wirklich gesagt, dann kann das heißen, ja, hat er sich nicht richtig ausgedrückt? Hat er das wirklich so gemeint, wie du das verstanden hast? Oder hast du dich vielleicht geirrt bei der Wahrnehmung dessen, was Gott sagt? Ne? Oder ist Gott wirklich ganz ehrlich? Hat Gott irgendetwas vorenthalten an Wissen, damit er so einen Machtvorsprung weiterhin besitzt? Also in seiner Frage, da kann alles Mögliche drin sein. Und auf den ersten Blick hin könnte eine Frage ganz harmlos wirken, aber bei ihm war sie raffiniert und hinterlistig. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, und wir wissen, bei Jesus macht das genauso. Bist du wirklich der Sohn Gottes? Ja? Also er stellt etwas in Frage, nämlich den Glauben und den Gehorsam. Und das ist absolut manipulativ, was hier passiert.
Das finde ich gut, wie du das sagst. Er öffnet Tür für alles Mögliche schon damit. Ja. Aber hat sich nicht festgelegt. Man kann ihn nicht festnageln.
Genau, man könnte ihn nicht jetzt festnageln. Nicht. Das ist der Punkt.
Ja. Ja. Er sät so sanft durch die Frage den Zweifel an dem Wohlwollen Gottes. Hat Gott hier die ganzen Bäume, ich formuliere jetzt mal um, hat Gott die ganzen Bäume geschaffen, nur um sie euch vorzuenthalten, ja? Hat er wirklich gesagt, ihr dürft von keinem dieser Bäume essen? Das ist natürlich absurd und Eva fühlt sich dadurch angegriffen, weil das ist doch ihr Gott, der das doch eigentlich gut mit ihnen meint, und sie kontert und sagt, nein, da gibt es nur einen, von dem ich nicht essen darf. Bis Satan so weit geht, ganz offen Gott der Lüge zu bezichtigen. Von einem sanften Zweifel, dass Gott meint es nicht gut mit euch, bis hin zu Gott enthält euch etwas vor und belügt euch auch noch damit.
Ich meine, durch eine Frage kann ich ja auch Positives hervorrufen. Jesus stellt auch viele Fragen, wenn er mit seinen Jüngern oder anderen Leuten zu tun hat. Er will sie zum eigenständigen Denken anregen. Das heißt, durch eine Frage versucht Jesus im positiven Sinn, das Denken der Leute in eine gewisse Richtung zu bringen. Und wenn jetzt Satan eine Frage stellt, dann will er nicht das Gute, sondern dann will er das Böse. Das heißt, er hat auch seine Richtung, die sein Ziel ist. Die Eva weiß das noch nicht, die durchschaut es leider nicht. Aber Satan weiß genau, wo er hin möchte. So wie Jesus auch weiß, wo er hin möchte. Und daher sind diese Fragen manchmal gut und manchmal auch gefährlich, so wie hier.
Aber er baut ja ein fiktives Konstrukt, ein Lügenkonstrukt. Das hat ja nichts mit der Wahrheit zu tun, was er so kognitiv vom Denken entstehen lassen möchte. Lass uns mal lesen, Vers 4 und 5. Thomas, willst du das lesen? Klar. Jetzt geht er noch weiter.
Ja, also da sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist.
Diese Aussage, und jetzt ist er kategorisch, ja, nein, keineswegs, sondern Gott weiß an dem Tag. Was für ein Bild gibt das? Da werden eure Augen geöffnet. Was für ein Bild malt er in diesem Konstrukt unterschwellig über Gott?
Also du bist der Mensch, Gott ist höher, Gott hat was, was er nicht hergibt. Du hast keine Chance, auf diese höhere Stufe zu kommen, weil Gott das für sich behält. Das heißt, Gott ist egoistisch, ist auf seine Macht, auf seine Position aus. Im Grunde implizit, also stellt er irgendwas in Frage, was ja auch sein Problem war. Er wollte ja auch sein wie Gott. Ja? Und jetzt sagt er, ich doch nicht, jetzt schauen wir mal, wie das bei dir funktioniert. Ja? Und die Eva fällt leider auf diese Falle rein und versucht dann eben auch diesen Schritt, diesen Fortschritt, diesen letzten Schritt zur Gottheit zu gehen, vermeintlich zu gehen.
Und was für eine Aussage macht die Schlange über sich, also Satan, implizit?
Ja, sie sind schon der Heilsbringer irgendwie. Gott enthält euch etwas vor, ich gebe es euch. Und was wir hier haben, ist ein Ansatz, den wir bis heute begegnen. Ungehorsam führt zur Weiterentwicklung. Wenn ich mich nicht an den Rahmen, an die Gesetze Gottes halte, dann werde ich da irgendeinen Nutzen von haben. Ich komme über das hinaus, ich komme besser voran als das, was ich bisher kenne.
Interessanterweise im Okkultismus und so, da geht es eigentlich immer ums gleiche Thema. Das Böse hätte irgendein Geheimwissen, von dem wir dann profitieren können. Oder denk mal an Esoterik, denk mal an Gnosis, damals vor 2000 Jahren, diese falsche Strömung, die auch in der Christenheit zum Teil da war. Ne? Irgendwie brauchst du ein Geheimwissen, dass du auf eine höhere Stufe kommst. Und das gaukelt Satan auch der Eva vor.
Das heißt, da ändert sich nichts. Wir können das heute überall finden, dieses alte System, Gott schlecht darzustellen, nicht explizit, sondern so versteckt erstmal, ne? Und sich als den Heilsbringer. Das ist sehr interessant. Gehen wir konkret nochmal zu dieser Aussage, ihr werdet nicht, keineswegs werdet ihr sterben. Wie hat das denn jetzt in der Weltgeschichte oder in der Geschichte der Religion geschafft, dieses umzusetzen? Wo finden wir das? Oder finden wir das nur wenig? Dass sich das durchgesetzt hat, diese erste Lüge.
Das hat sich sehr stark durchgesetzt. Die Unsterblichkeit der Seele, das haben wir in den fast allen christlichen Religionen, mal abgesehen von uns, und auch Zeugen Jehovas sind da zurückhaltend. Und wir haben es auch in nicht-christlichen Religionen, dass man eine Art Wiedergeburt zum Beispiel glaubt, an einen ewigen Kreislauf, an eine vielleicht veränderte Daseinsform, aber ein doch Weiterleben. Und das ist eben auch für die gedacht, die im Leben vielleicht nicht in allem gut gewesen sind. Ja, dann werden sie im nächsten Leben halt besser sein müssen. Aber es geht weiter. Ja.
Ich meine, ganz falsch war ja das nicht, was Satan hier sagt. Sie sind nicht sofort tot umgefallen. Das haben sie vielleicht vermutet. Und wenn, ich stelle mir das halt zumindest so vor, nicht? Wenn die Eva da diese Schlange, die eben ein anderes Wesen war, mit Armen und Beinen und Flügeln und so weiter, wenn die Schlange da diese Frucht in der Hand hält und vielleicht vor ihren Augen davon abbeißt und nicht tot vom Baum runterfällt, dann impliziert es, ja, wenn du, Eva, diese Frucht essen wirst, ja, du wirst auch nicht sterben, keineswegs. Ne? Im Gegenteil, du wirst einfach in einen höheren Bewusstseinszustand kommen.
Und jetzt, wie diese Lüge eine zweite Lüge nachvollzieht, können wir vielleicht im Hinduismus sehen. Und wir haben ja jetzt gerade, Kriegszustand hat ja begonnen in Europa und das ist uns jetzt nahe gekommen. Natürlich die großen Fragen, dürfen wir töten, dürfen wir nicht, wer darf, wer nicht, mit der Waffengewalt. Wie hat der Hinduismus das gelöst in seinem wichtigsten Buch, der Bhagavad Gita? Im ersten Kapitel, der Feldherr Arjuna kommt aufs Feld und möchte kämpfen gegen seine Verwandten. Und er wehrt sich. Ja? Und Krishna, der Gott Krishna als Wagenreiter, ermutigt ihn und er sagt, ich kann nicht, das sind meine Verwandten, das ist mein verwandtes Volk. Ich kann doch nicht, auch wenn sie im Unrecht sind, ich kann doch nicht gehen und töten. Das Argument, das Letzte, was ihm Krishna, der Gott, gibt, ist, es gibt keine Toten. Niemand kann wirklich sterben. Ja? Das gibt's ja gar nicht. Also geh drauf und töte. Das heißt, die als Reinkarnation im hinduistischen Bereich ist für Krieg entwickelt worden. Im ersten und zweiten Kapitel der Bhagavad Gita. Das heißt, eine Lüge zieht eine schreckliche andere, wo man dann sagt, ich kann doch töten, ich kann doch nicht wirklich töten, die Leute. Du wirst ja eh nicht sterben. Du wirst eine andere Daseinsform haben. Wie katastrophal sich das eine Satanische ins andere entwickelt. Ja.
Ich meine, es sind ja unterschiedliche Ansätze da, zu dieser Unsterblichkeit zu kommen. Das eine ist philosophisch, das andere ist eben durch die Religion, egal welche das ist. Heute würde ich sagen, versuchen es manche über die Medizin und die Wissenschaft. Durch die Medizin leben wir länger. Und wenn wir das noch ein bisschen verbessern können und manche Krankheiten ausrotten werden, durch Impfung, durch Therapie, was auch immer es ist, ja, dann leben wir noch länger. Und manche lassen sich einfrieren, wenn sie reich sind, in der Hoffnung, dass, wenn sie dann wieder aus diesem Schlaf geholt werden, die Medizin so weit ist, dass sie ihnen dann auch diese Unsterblichkeit verleihen kann. Also irgendwie ist diese Sehnsucht nach der Unsterblichkeit im Menschen drinnen, grundsätzlich, aber sowohl die Medizin wie auch die Religion oder die Philosophie nutzen das für ihre eigenen Zwecke und führen das in eine völlig falsche Richtung. Die Bibel sagt, es wird Unsterblichkeit geben, aber das funktioniert eben ganz anders, als eben Satan und die bösen Mächte uns das vorstellen.
Das heißt, der Satan nutzt schon etwas, unsere Sehnsucht danach, und führt sie in eine falsche Richtung. Und das ist oft so der Fall.
Er ist dabei aber auch nicht plump. Wenn ich mir das hier ansehe, Vers 4, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. In Kapitel 2, Vers 17 heißt es, wie Samuel vorhin schon richtig sagte, ihr werdet gewisslich, ja, oder du musst des Todes sterben. Und zwar an dem Tag, an dem du davon isst. Wir sehen die weitere Geschichte in Kapitel 3. An dem Tag, an dem sie davon essen, begegnen sie Gott. Es gibt ein Gerichtsverfahren, es gibt eine Konsequenz und sie werden des Paradieses verwiesen. Aber Adam lebt noch fast 1000 Jahre weiter, Eva höchstwahrscheinlich auch. Und wenn ich mir Vers 5 anschaue, ihr werdet sein wie Gott, wissen, was gut und böse ist. Naja, damit hat er nicht wirklich gelogen. Sie haben ja dann sehr genau gewusst, was böse ist. Und entsprechend auch, was gut gewesen wäre.
Trotzdem waren sie nicht göttlich. Ne?
Das sind sie nicht. Aber wenn man jetzt sagt, wenn er vielleicht so verstanden werden will, ihr werdet sein wie Gott, indem ihr wisst, was gut und böse ist, ja, dann haben sie die Erfahrung jetzt wirklich gemacht. Was er natürlich nicht mitgegeben hat, ist, die Erfahrung wird euch nicht schmecken. Ja, und die Konsequenzen, die das mit sich bringt. Also, was ich daraus lerne, ist einfach nicht, dass Gott Lügner ist und Satan immer die Wahrheit sagt, aber dass Satan zumindest nicht mit einer plumpen Lüge kommt, sondern dass er da schon sehr subtil ist, sehr präzise auch, wie er formuliert, um es möglichst wahr erscheinen zu lassen. Und auf den ersten Blick kommt uns vielleicht so manches dann bei ihm wirklich als Wahrheit vor und stellt sich dann längerfristig als ein Riesenproblem heraus.
Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, in Theologie, haarscharf an der Wahrheit vorbei. Ja? Aber so wie solche Gleise, die ganz zusammenkommen, aber dann gehen sie doch in eine ganz andere Richtung. Ja, das ist eine Methode, so weit das Wort Gottes nutzen. Aber jetzt, vielleicht passt hier auch die Frage, die mir jetzt spontan kommt. Stirbt der Mensch in keinem Sinne an dem Tag? Und jetzt meine ich wirklich den Tag des Sündenfalls. Oder in welchem Sinne stirbt, ist der Mensch gestorben in dem Tag? Wenn wir die Bibel so, die ganze Bibel und zu Rate ziehen.
Also eins, was wir aus der Bibel schon entdecken können, ist, der Mensch wurde ja nach dem Bilde Gottes gemacht. In dem Sinne war er vollkommen, da war keine Sünde in ihm. Und durch diesen Sündenfall ist dieses Bild in gewisser Weise nicht ganz zerstört, aber durchaus ein Stück weit demoliert. Mhm. Und das hat Auswirkungen bis heute. Wir lesen jetzt dann weiter in Kapitel 5, dass dann die Nachkommen nicht mehr nach dem Bilde Gottes oder Gott ähnlich sind, sondern der Sohn von Adam ist Adam ähnlich.
Also dieses Bild Gottes, das wir so nicht mehr haben, das ist kaputt gegangen. Mhm. Was noch?
Der Todesprozess, der ging schon los bei ihm. Sie durften nicht mehr zum Baum des Lebens. Es wird also schon eines Tages auch der leibliche Tod folgen. Und ich entnehme noch Kapitel 3, Vers 21, dass tatsächlich an dem Tag selbst Tod eingetreten ist. Aber nicht bei Adam und Eva, sondern bei den Tieren, die von Gott geschlachtet wurden, um den beiden Felle zu machen. Also Gott hat hier ein stellvertretendes Opfer an dem Tag statt Adam und Eva getötet. Er hat damit schon wahrgemacht, was er verheißen hat, aber eben trotzdem noch einen gnädigen Ausweg gefunden.
Also Tod als endgültiges bei diesem Tier, das geschlachtet wurde. Aber Tod als Prozess, das Zumindest heute wissen wir das ja genau, dass schon im embryonalen Stadium, im Babystadium, unsere Zellen sterben ab. Ob das Gehirnzellen oder die Zellen sterben permanent ab und regenerieren sich, kopieren sich aber nicht perfekt. Also der Tod ist da und wir haben Abfallprodukte, die uns viel Arbeit jeden Tag kosten, weil alles vergeht und Verwesung. Das ist ja ein biblisches Thema dann auch bei Paulus spätestens. Aber es gibt noch eine Sache, die, glaube ich, auch hier, das passt ja jetzt zum Sündenfall in Epheser. Auch euch hat er auferweckt, ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wir leben, sind aber tot. Ne? In diesem rechtlichen Sinne sind wir tatsächlich, haben kein Recht mehr. Wir leben so ein bisschen auf Kredit noch hier in diesem Tal des Todesschattens. Aber letztendlich, rechtlich haben wir es verloren an dem Tag. Wir sind nicht mehr Söhne Gottes, vielleicht in dem Sinne, dass wir leben dürfen. Ja? Wir haben kein Recht mehr.
Das muss schon auch für Adam und Eva schrecklich gewesen sein, als sie dann das Paradies verlassen haben und dann gemerkt haben, um sie herum, die ganze Schöpfung ist da in Mitleidenschaft gezogen. Als sie dann plötzlich sehen, dass Blumen nicht mehr ewig blühen und dass die Bäume ihre Blätter verlieren. Auch wenn es noch eine gewisse Schönheit behalten hat, ja, aber trotzdem sieht man die Vergänglichkeit.
Das muss einem wirklich schwer zugesetzt haben, wenn man das nicht gewohnt ist. Wir kennen das so, dass im Herbst die Blätter von Bäumen fallen und im Frühjahr kommen sie halt wieder. Weit beschreibt, dass es für Adam und Eva ganz anders gewesen ist. Und wir da sehen, wie alles begann, erklärt sie, dass das erste Blatt, das welk wurde, für Adam schlimmer war als bei uns ein Trauerfall in der Familie. Dass ihm bewusst geworden ist, das bleibt eben nicht nur an mir hängen, was ich da getan habe. Das erstreckt sich auf die gesamte Natur. Sie stirbt.
Ja. Ja, also da sehen wir schon, dass gewisse Dinge sofort begonnen haben und Gott verstärkt sie sogar durch den Fluch dann noch. Auch Schweiß und all das, Dornen und dieser Kampf auf einmal, ja, ums Überleben. Gott verstärkt und zeigt, dass es nicht mehr dieses Paradies, ja, dass es jetzt ein Tal der Entscheidung, sagen wir mal, wo wir nur noch Entscheidungen, aber es ist nicht mehr das, ihr seid tot. Das Himmlische ist verloren gegangen, das Paradiesische. Ja, da passt vielleicht auch sondern mit Sicherheit jetzt der Dienstag. Da ist überschrieben mit sich vor Gott zu verstecken. Aber warum haben sie sich versteckt? Das hat ja was mit den Kleidern zu tun, auch hier nach dem Text, was der Schreiber hier beschreibt. Was sind denn diese Kleider der Herrlichkeit? So wird es hier beschrieben, Kleider der Herrlichkeit, die verloren gegangen sind. Also diese Nacktheit auch. Mit diesen Kleidern der Herrlichkeit, schreibt der Lektionsschreiber hier aus Zitaten auch von Ellen White. Was ist das?
Das ist ja auch interessant. Das
ist ja auch verloren gegangen an dem Tag.
Genau, ja. Auf der einen Seite hat ja die Schlange auch versprochen, an dem Tag, dass sie davon essen, ja, werden ihnen die Augen aufgehen. Und sie werden sein wie Gott und es gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen, dass sie nackt sind. Dass sie also was verloren haben, was sie vorher hatten. Man geht davon aus, dass es ein Lichtgewand ist. So ähnlich wahrscheinlich wie Mose, wo er auf dem Berg war und dann wieder herunterkam und dann sein Angesicht verdecken musste, weil es geleuchtet hat und für die Israeliten doch irgendwie Furcht auslöste. Ja.
Wir sind ja nach dem Bilde Gottes geschaffen und im Psalm 104 wird der Schöpfer beschrieben, wie er aussieht. Und dort hören wir von diesem
Lichtgewand. Ich kann das mal lesen. Psalm 104, Vers 1 und 2. Ne?
Genau, ja. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Wenn wir in seine Bilde geschaffen wurden, dann sicherlich auch mit diesem Lichtkleid. Und das ist eben jetzt durch diesen Sündenfall plötzlich verloren gegangen. Sie waren zwar vorher schon nackt, wie wir im Kapitel 2, 25 hören, aber nicht in der Art, dass alles so ohne weiteres sichtbar war. Dieses Strahlen war jetzt weg und damit wurde für sie sofort auch spürbar, sichtbar, wir haben unsere Herrlichkeit verloren. Wir sind nicht mehr, was wir einmal waren.
Ich denke, es geht nicht nur um das Physische, rein Äußerliche, eben nackt zu sein, sondern es geht natürlich auch ums Psychische. Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Und das ist das große Problem. Sie verstecken sich. Gott muss die Frage stellen, Adam, wo bist du? Ja? Und sie verstecken sich, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Und der Adam sagt, naja, die Eva. Und die Eva sagt, naja, die Schlange. Also wie gehen wir mit Schuld um? Und das Gleiche haben wir dann auch im Kapitel 4 in der Geschichte von Kain und Abel. Nicht? Wie geht der dann mit seiner Schuld um? Genauso schlecht. Also wie schaffe ich es, diese Schuld loszuwerden, die mich bedrückt schlussendlich? Und das ist ja auch eine Frage, die die Leute heute stellen.
Also du bringst jetzt in Beziehung das Innere, den Grund jetzt. Das innere Licht, sagen wir jetzt mal, hat Gott sogar äußerlich gezeigt, dass es weg war. Ja, auch das war nicht mehr da, dieses Lichtkleid. Haben wir dann noch biblische Hinweise zu diesem Lichtkleid? Also du hast im Psalm gelesen, du hast von Mose gesagt, der in der Nähe Gottes war, der zu strahlen begann.
Also immer dieses Kleid der Gerechtigkeit, das im Neuen Testament als Begriff dann immer auftaucht.
Ja, da wird es als Kleid beschrieben, ne? Genau, aber es ist interessant, dass Jesus auch sagt, manche von euch werden nicht sterben, bevor sie das Reich Gottes in Herrlichkeit gesehen haben. Und der nächste Text ist, wie er auf den Berg der Verklärung geht und wie sein Angesicht leuchtet, wie die Sonne und die Kleider weiß werden, wie sie niemand weiß. Oder Markus und Lukas sagen dann auch, weiß strahlend oder glänzend. Ja, das war irgendwas anderes. Ich finde es sehr interessant zu beobachten in dem Medienbereich, Computerspiele und so weiter, dass dieses überweltliche Licht, was auch in der Kunstwissenschaft erkannt wurde, von Wolfgang Schöne unterscheidet zwischen weltlichem und überweltlichem Licht. Und die Religion, also jetzt nicht nur das Christentum, auch Hinduismus und katholische Kirche und so weiter, überall Strahlenkranz, die Heiligen und so weiter, überall dieses Licht, ja, und das ist tatsächlich biblisch. Ja, und heute sieht man dieses Licht, diese Gewänder oder sogar mit Waffen, mit Lichtwaffen kämpfen und so. Überall sieht man das in manchen Filmen und Computerspielen, wo ich mich damals beschäftigt habe und untersucht. Überall wird das genutzt. Mich hat es gewundert, woher kommt das? Bis ich gesehen habe, das ist ja aus der Bibel. Spielt Satan heute auch wieder mit den Menschen. Vielleicht haben wir so eine Sehnsucht nach diesem Licht. Ich glaube auf jeden Fall, ja. Dieses ganzheitliche Herrlichkeit, ja. Aber nach wie vor manipulierte bis hin Engel des Lichts, der sich verstellt. Aber da steht ja was Genuines, was Gott ja uns geben wollte. Ja, Kleider der Herrlichkeit, die wir verloren haben. Das heißt, die Bibel versucht uns da ganzheitlich irgendwie zu zeigen, dass da was war. Ne? Und die Apostel, zum Beispiel Petrus in 2. Petrus 1, sagt, wir sind Zeugen, wir haben das gesehen bei Jesus, das gibt's wirklich. Bei Johannes erscheint er dann auch mit diesen Bildern dann auch ein Schwert und alles, aber auch dieser Glanz, ne, den umgehauen hat. Auf der neuen Erde braucht man kein Licht mehr, keine Sonne und so weiter. Ne? Gott wird leuchten. Also ganz interessante Phänomene, die uns beschrieben werden, zu denen wir wenig Zugang haben, weil wir das so nicht sehen. Ja, unsere Zeit geht langsam weiter. Vielleicht können wir noch Psalm 8 hierzu lesen. Samuel, würdest du lesen Psalm 8 zu diesem Thema noch? Da ist auch in der Lektion uns dieser Text vorgegeben, Vers 6, wie hier der Mensch oder der Menschensohn beschrieben wird.
Psalm 8, Vers
6. Oder Vers 5 und 6.
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt.
Was ist damit gemeint? Der Text wird uns auch hier in der Lektion gegeben. Was ist damit gemeint? Oder Meeres? Ist da Meeres damit gemeint? Oder auf was würde sich das beziehen können? Was ist so eure Ansicht?
Ich denke, das kann man in verschiedener Hinsicht verstehen. Ein wenig niedriger könnte auch im Sinne der Körpergröße verstanden werden. Ich denke auch an Beschreibungen. Ellen White, sie sagt, dass Adam und Eva etwas mehr als doppelt so groß waren wie heute lebende Menschen, die Engel aber noch etwas größer, Christus noch mal größer. Also da hätten wir einen körperlichen Unterschied. Ich glaube darüber hinaus aber auch, was die Fähigkeiten angeht. Wir können auch sehr klug sein. Wir haben auch große geistige Fähigkeiten. Wir sehen von unserer Gestalt in Engeln sicherlich auch ähnlich. Aber die Engel haben dann zum Beispiel Flügel, die haben Lichtgewand, die können durch Wände gehen, das können wir nicht. Die haben andere körperliche Eigenschaften und auch eine andere Intelligenz, als wir sie haben. Da sind wir etwas niedriger und doch nicht ganz so weit entfernt.
Aber könnte es sein, dass wir so wie Jesus gekrönt wurde, mit Herrlichkeit wir auch gekrönt werden in gewissen Bereich? Könnte da auch eine Zukunftsweissagung drin sein? Könnte sein. Es ist auch interessant, es beginnt, wenn ich anschaue, deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast. Was können wir heute alles durch das Hubble-Teleskop sehen? Was für Sternbilder und Licht, Elemente, wenn man lange belichtet. Ja, ich glaube schon, dass uns hier so etwas gezeigt wird. Vielleicht auch Jesus selbst, der sich erniedrigt hat und dann gekrönt wurde. Wahrscheinlich er als Erster. Ja, jetzt kommen wir doch noch zu meiner 10. Frage. Vielleicht ein bisschen schwierige Frage, bin gespannt, was sie darauf sagt. Die Prophezeiung war ja, Gott hat ja sofort das sogenannte Proto- oder erstes Evangelium, was wir haben in der Bibel, in 1. Mose 3, dass ja, diese Schlange oder der, der hinter ihr steht, zertreten werden wird. Ne? Der Nachkomme der Frau wird ihn zertreten, einer wird kommen. Wann wird das passieren? Ganz simple Frage, die ich euch zum Abschluss stelle. Wann genau wird das passieren?
Also, dass da dieser Nachkomme kommt, das legen wir ja auf Jesus Christus aus. Der ist also schon gekommen. Mhm. Aber diese vollständige Vernichtung, die hier schon angedeutet wird, der Kopf zertreten, Kopf einer Schlange zertreten, bedeutet sie zu töten, das steht noch aus in der Zukunft. Dieser Stich in die Ferse, den haben wir schon bei der Kreuzigung gewissermaßen. Kopf zertreten steht noch aus. Wann genau das sein wird, wird uns hier nicht gesagt. Und wir sehen, wenn ich mir Kapitel 4, Vers 1 anschaue, Eva hat damit schon sehr bald gerechnet. Ja, sie sagt schon bei dem ersten Kind, dem ersten Sohn bei Kain, ich habe einen Mann gewonnen, den Herrn heißt es dort eigentlich, im Hebräischen wörtlich. Von der Hilfe ist da keine Rede. Sie hat offenbar damit gerechnet, dass Gott damit nicht lange warten wird, sondern jetzt sehr bald.
Ja. Mhm. Aber manche Christen sagen ja, das ist ja passiert, als Jesus da war. Alles wird aufs Kreuz bezogen, da ist alles passiert. Ist da der Sieg? Oder wie hängt das mit diesem Text zusammen? Was würdet ihr sagen?
Naja, ich glaube, es ist irgendwo die ganze Heilsgeschichte damit abgedeckt. Ich meine, das Augenscheinliche war, sie sind nackt. Das war das Erste, was für sie ein Problem war, jetzt offensichtlich, augenscheinlich. Ne? Und da kommt ein Kleid. Aber das behebt ja nicht das eigentliche Schuldproblem. Da braucht es eine andere, eine viel größere und bessere Lösung. Und die sagt eben dieser Vers 15 hier, dass eben einer kommen wird, der die Schlange besiegen wird, also stärker ist und sie auch vernichten wird. Sicher, das Kreuz ist absolut entscheidend. Aber ich glaube, die Wiederkunft ist auch entscheidend. Das sind also die zwei großen Pole, wie bei einer Ellipse. Nicht? Da gibt es auch zwei so Brennpunkte. Nicht? Das ist heilsgeschichtlich das Kreuz und die Wiederkunft. An dem hängt sich alles andere von der Heilsgeschichte auf. Und wie das dann funktioniert, beschreibt uns dann das letzte Buch der Bibel. Hier am Anfang wird gezeigt, woher die Sünde kommt, der Satan und so weiter. Und in der Offenbarung wird dann seine Vernichtung beschrieben. Und das ist jetzt meine Vermutung, drum hasst Satan dieses Buch der Offenbarung so und versucht es zu entstellen. Ja, warum? Weil dort seine endgültige Niederlage dann auch sehr deutlich geschildert wird.
Ich fasse jetzt zusammen, weil unsere Zeit davon gelaufen ist, wie sie das immer tut. Das, was du als erstes genannt hast, können wir ja im Hebräer 2,14 sehen, der durch seinen Tod den zunichte gemacht hat, ja, in dem Sinne, der die Macht des Todes hat. In Römer 16 sagt Paulus, Vers 20, der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten.
Das ist noch Zukunft.
Sogar unsere Füße. Und dann haben wir die Offenbarung. Er geht, Krieg zu führen mit den Übrigen. Ja, da gibt es noch einen Krieg, der bis zu Ende andauert. Und dann kommt's. Aber es wird kommen. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen den Bogen geschlagen. Wir müssen mit der Hoffnung enden. Nicht zu viel Vergänglichkeit. Da sind wir ja sowieso drin und mit Krieg und mit all dem, was wir belastet sind, aber es wird kommen, so wie es prophezeit wurde. Und dafür bin ich Gott und wir alle, denke ich, sehr dankbar, dass wir diese Hoffnung haben. Vielen Dank für eure Mitarbeit und lass uns jetzt noch mit René beten. Tschüss.
Unser lieber Vater im Himmel, Herr, danke, dass wir einen solchen Einblick haben dürfen in das, was am Anfang der Weltgeschichte geschehen ist, dass wir so viele Erklärungen bekommen für die Zustände, die wir heute sehen. Dass aber auch klar wird, Herr, dass du es gut mit uns gemeint hast, dass du alles perfekt, alles vollkommen gemacht hast und dort mitten hinein dann leider doch auch die Sünde getreten ist, dass unsere Vorfahren nicht sich an das gehalten haben, was du sagtest, dir nicht vertraut haben und wir deshalb heute in dieser Misere sind. Hilf uns bitte, Herr, dass wir mehr Vertrauen haben, dass wir einen größeren Glauben haben, dass wir dem glauben, was du uns sagst und gebietest, dass wir davon überzeugt sind, dass das das Richtige und das Gute für uns ist und dass wir damit weitere Fehler und noch größere Sündenschuld und damit auch Unannehmlichkeiten, dass wir das dem ausweichen, dass wir das vermeiden. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir noch besser verstehen, noch tiefer verstehen, was du uns mit diesen Texten, auch den nächsten, sagen möchtest, wenn wir uns weiter beschäftigen werden mit den Grundlagen der Weltgeschichte. Danke, Herr, für den Glauben, den wir haben dürfen, für die überlieferten Wahrheiten, die du uns schenkst, dass wir uns heute noch so viel sagen und dass wir auch vorausblicken dürfen auf die Zeit, in der das Paradies, das dort verloren ging, wiederhergestellt sein wird. Wo wir wieder in einer Zeit leben, in der es dann keine Schlange mehr gibt, in der es keinen Tod, keine Sünde mehr gibt, sondern nur noch Freude, Glück und ewiges Leben. Hilf uns bitte darauf, immer fest zu schauen, Hoffnung daraus zu schöpfen und schon in diesem Leben, wo noch so vieles so von der Sünde entstellt ist, dass wir doch festhalten an dir, an deinem Wort, um dann noch das ewige Leben eines Tages zu ergreifen. Danke, Herr, dass du uns da begleitest, dass du uns zur Seite stehst, dass du uns zurückbringst in das Paradies, das wir damals leider durch Adam und Eva verloren haben. Amen.
Amen.